Also wir haben Nehemias Weg, Weg des Trösters, Weg des Heiligen Geistes mit seinem Volk. Wir wollen uns Nehemia anschauen persönlich, dann ist wichtig ist, wir wollen doch alle so wie Nehemia sein. Wir möchten gern als Mütter unsere Familie führen können, vom Tor zu Tor. Wir wollen als Väter unsere Frauen und Kinder führen, wir wollen Priester sein im Sinne des Neuen Testamentes, wir wollen ein Vorbild sein, wir wollen sie dienen. Der Priester ist ja ein Diener, nicht so wie ein Priester in Hinduismus oder egal was für eine Religion, ne, weiß bekleidet, ne, alle küssen seine Füße und seinen Ring. Wir haben auch den Priester in Rom, ne, er lässt sich, ne, anbeten, alle fallen von ihm nieder. Nein, der Priester ist derjenige, der dient, derjenige, der vor andere niederfällt. Der hohe Priester hat den Jüngern, Christus selbst, die Füße gewaschen. Solche Priester sollen wir sein. Und das heißt, zu Hause Müll raustragen, Schuld der Kinder und vielleicht auch des Mannes oder eigene Frau erdulden und schweigen. Das war der Priester am Kreuz. Er hat geschwiegen, hat seinen Mund nicht aufgetan. Und wenn du ein richtiger Mann bist, ein Kerl, dann wirst du nicht deine Frau fertig machen, ne, zu deinem Seelsorger laufen oder zu deinem Kumpel und dich beschweren über deine Frau, sondern du wirst sein, so wie Christus. Du wirst nie deinen Mund auftun und deine Frau anklagen oder fertig machen, sondern du wirst die Schuld, wie Christus für die Gemeinde, wirst du als Mann zu Hause die Schuld von anderen tragen. Dann wird die Liebe langmütig, geduldig und die Liebe wird eine Menge, da haben wir wieder eine Parallelstelle, Sünde zudecken. Solche Priester sind wir. Wir nehmen die Schuld auf uns. Und Nehemia ist doch eigentlich, wir wollen doch alle so sein wie er. Er stellt den Heiligen Geist dar, wie er sein Volk führt. Es ist wunderbar, welche eine Vollmacht der Mann hat. Und wo kommt diese Vollmacht her? Das ist ganz wichtig. Es sei vielleicht im Alten Testament eine, sicherlich mit David und Mose, einfach einer der vollmächtigsten Männer. Und hat eine heftige Aufgabe, wie gesagt, an den Menschen, als Seelsorger sozusagen. Und wir wissen, wie schwer das ist, auch in der Seelsorge. Aber in Nehemia sehen wir einige Sachen, die eins haben wir schon angesprochen, das ist seine Liebe zum Wort. In Kapitel 8 haben wir ja schon gelesen, 1 bis 8, wo wir sehen, er stellt sich dem Wort, stellt sich hin und liest das Wort und reinigt das Volk. Aber nicht nur das, sondern in Kapitel 1 sehen wir ihm im Monat Kislev, in Kapitel 1, Vers 2, es geschah im Monat Kislev, wir haben nicht die Zeit, diese ganze Verse zu lesen, lesen nun in Vers 4 von Kapitel 1, was eigentlich im Monat Kislev bei Nehemia passiert. Und es steht, als ich aber diese Worte hörte, also er hörte in die Verse dazwischen, er hörte über das Elend und die Not und wie Jerusalem im Ruinen lag, brach. Da, wo Gott wohnen sollte, lag brach. Sehen wir unser Leben? Okay. Da, wo Gott, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und es soll doch nicht, ne? Ich möchte doch, Gott sollte das doch bei uns gut und gemütlich haben. Ne? Bevor Gäste kommen, bin ich zu Hause immer, ich nerv meine Frau, hier aufheben, da noch ein bisschen putzen und Staub weg und na, hier polieren und hier nicht. Meine Frau ist eine wunderbare Hausfrau, aber ich will es dann immer, je schöner die Gäste, je schöner die Wohnung sein sollte. Hier ein Blümchen, da ein Blümchen. Ne? Wir haben doch einen Gast, oder? Er ist nicht einmal sogar Gast, er sollte zu Hause sein bei uns. Gott selbst. Das ist nicht schön, wenn es brach liegt, oder? Socken in der Ecke und ungewaschene Wäsche und Möbel, die nicht Staub geputzt hat, wo alles einfach rumliegt und keiner hat sich bemüht. Es muss doch sauber und ordentlich sein. Und er sieht, Nehemia sieht das Haus Gott ist und sagt, das ist ja schrecklich. Als ich aber in Vers 4 diese Worte hörte von Kapitel 1, setzte ich mich nieder. Er konnte nicht mehr stehen. Er bricht eigentlich zusammen und weinte. Viele Mütter haben uns gesagt, Männer, echte Männer weinen nicht. Echte Männer weinen. Und Frauen lieben Männer, die weinen. Weinen ist ganz natürliches Ausdruck des Mitempfindens. Freude und Tränen gehören zusammen und die gehören dazu. Alles andere ist Macho-Macherei. Schäm dich nicht, deine Tränen. Ich sehe, wie die Frauen da nicken. Weinte und trug Leid. Es hat ihn wehgetan. Er ist persönlich getroffen. Das ist so wichtig. Bist du persönlich betroffen von deinem Leben, deinen Arbeitskollegen? Die Jugend in Deutschland? Alte Menschen, die alleine dahin vergammeln? Bewegt dich das? Hier ist ein Mann, der bewegt ist. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber auf diese Emotionen haben nichts bewegt. Verstehst du? Ne? Ich habe geweint und mich um mich selbst gedreht und meine Tränen haben zu nichts geführt. Tränen sollen etwas bewegen und mich zu Tat bringen. Die müssen in Taten umgewandelt werden. Und hier sehen wir dann diesen wunderbaren Mann weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und dann in Kapitel 2, Vers 1, lesen wir, dass er sich in Nissan gekauft hat und nach Babylon gefahren. Also im Monat Nissan, hier haben wir 4 Monate. 4 Monate betet und fastet er. Es hat ihn nicht nur einen Tag bewegt, kurz vorm Fernsehen. Die Situation in Russland, in Äthiopien, jetzt in Sudan. Es hat ihn nicht losgelassen. Er hat das zugelassen, dass es ihn packt. 4 Monate lang betet er. Er ist ein Mann des Gebetes. Und dann sehen wir in Kapitel 4 und Vers 3. Wir lesen aber auch die Einleitung dazu. Als aber Sanballat und Tobia, das waren die Feinde, das waren die Gegner. Er und oder die beiden und ihre Völker. Die Ammoniter und die Samariter. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Sind Menschen, die nicht aus dem Geist sind. Die ärgern sich über das Gute. Und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen und gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Das ist die Welt von außen. Er hat aber nicht nur Probleme von außen, das sagen wir später. Er hat Probleme von innen. Und es ist oft so, dass wenn von außen der Angriff kommt, dass das Boot schwankt. Es kommt Unsicherheit in eine Gemeinde hinein. Es ist ein Stück Verwirrung. Die Gemeinde ist verunsichert. Weil Druck von außen da ist. Und was passiert? Von innen kommt dann einer und nützt die Situation aus. Und Nehemia musste hiermit umgehen, wo Menschen verunsichert waren. Und was tut er? Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Tag und Nacht. Wachte er, der Heilige Geist wacht über dir Tag und Nacht und treibt dich zum Gebet. Christus betet für dich. Der Geist Gottes betet in dir. Und das ist eine Nehemias Charaktereigenschaften, dass in der Not merkt er, von außen, von innen bricht etwas durch und ich kann das nicht. Der Mensch, der alles kann, braucht das Gebet nicht. Wer nicht betet, ist stolz und meint, er sei zu stark und meint, er hätte es gepackt. Ein Mann, der ohnmächtig ist, vor der Not in dieser Welt, fällt ins Gebet und schreit zu Gott, auch vor seiner eigenen Not. Wenn du meinst, du kriegst das in den Griff, dann wirst du nicht beten. Wenn du weißt, nur Gott kann hier helfen, Chaos, dann kommst du auf deine Knie und ist ein Mann des Gebetes. Und er betet um Wacht, im Vers 10. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße und Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Judah. Also eine andere Stelle, die habe ich jetzt nicht vorhin gefunden, aber liest man, dass sie Schaufel in der Hand und Schwert in die andere. Grundsätzlich, da stehen aber auch welche, die nur wachen und die anderen arbeiten.
Wo sind wir denn jetzt?
Hier ist 4. Kapitel 4. Und das war Vers 10. Ja. 10. Ha? Nehemia 4 und Vers 10 habe ich gerade gelesen. Also sie wachen. Er sieht die Not und beten ist wachen. Deswegen schlafen die Jünger ein. Sie konnten nicht wach bleiben, weil beten wachen ist. Bleibet wach, sagt Jesus. Und die kriegen das nicht hin. Seht ihr, wie wir Nehemia brauchen, den Heiligen Geist? Dass wir wach bleiben und wachsam sind. Und dann in Vers 14, das entsteht aus dem Gebet, aus dem Austausch, aus dem Gespräch mit Gott entsteht das. Diese Zuversicht, diese Hoffnung. Im Gebet und in der Anbetung. Und dann sagt er in Vers 14, unser Gott wird uns streiten. Wo ist das entstanden? Im Gebet. Er hat mit Gott geredet und er sagt, der Herr hat es gesagt. Um Gebet und Wort Gottes. Das sind die Verheißungen Gottes. Aber ich muss diese lebendige Beziehung zu Gott haben, wieder zurück zu Sonntag, durch den Heiligen Geist. Ein geisterfüllter Mensch ist ein Beten. Der nicht auf sich vertraut, denn da liegt Fluch drauf, Jeremia, sondern vertraut ganz auf dem Herrn. Und dass es so ist, sieht man im Gebet. Zu einem Mann des Gebetes, ein Mann des Wortes, 8, 1 bis 8, haben wir gelesen, ich spare Zeit. Und dann lesen wir, dass er ein radikaler Seelsorger ist. Er redet Klartext. Er ist nicht Freund der Masse, er ist zuerst Freund Gottes, weil er weiß, meine Freundschaft zu Gott, wenn ich mich zu Gott stelle, kann ich andere helfen. Wenn ich mich aber zu Menschen stelle, kommen wir nirgends hin. Mit diesem seelischen Schmalz, Geschwabbel. Hab's auch gemacht. Und ach, Gott drückt ein Auge zu. Es wird schon gut gehen. Ach, du lebst mit, ach was. Wenn du mit ihm lebst, ist okay. Hauptsache, du heiratest ihn später. Das ist christliche Seelsorge. Und das sage ich aus der Allianz. Nicht, dass die Allianz schwarz malen will, aber es ist überall drin. Keiner stellt sich zum Wort. Warum? Das Wort wird zum Problem in der Seelsorge. Solange wir das Wort ganz liberal und unpersönlich verkündigen, aber nicht rangehen an der Sache. Wir haben hier ganz tolle Leute durch die Jahre gehabt in der Gemeinde. Ich kann mich erinnern an eine Frau, sie war geschieden, hatte große Sorge, aber eine ganz feine Frau, stand oben in der Welt. 1A-Job, sah gut aus, hatte Kinder, die kamen auch zur Gemeinde, sie war so begeistert. Sie hat wirklich mit Tränen in ihren Augen, und sie kam jeden Sonntag und jeden Mittwoch über Monate, bis wir angefangen haben, das Wort Gottes in ihr Leben anzuwenden. Weg war sie. Wir haben sie nie wieder gesehen. Von ihr gehört, gegrüßt, angerufen. Wisst ihr warum? Weil wir das getan haben, was Nehemia hier macht. Hör mal zu, wie ist das mit dir? Wir sind verbunden in Jesus. Du hast große Sorge dabei. Nee. Das Wort ist gut, aber bitte, das Persönliche, das lassen wir raus. Da haben wir alle Probleme, oder? Wenn Bruder oder Schwester hier kommt und sagt, hier, ich finde, das solltest du nicht tun. Aber Nehemia hat Monate zuvor gebetet. Christus hat für dich gebetet, sein Leben gegeben. Es ist sein gutes Recht, dass er durch den Heiligen Geist, und wenn es durch Bruder oder Schwester, vielleicht gerade einer, den du nicht magst, oder? Meinst du, er hat einen Kicker auf mich? Da haben wir Probleme. Und Gott nimmt gerade oft den, um uns zu zerbrechen und demütig zu machen. Und wir lesen über seine Seelsorge in Kapitel 13. Sehen wir Nehemia als Seelsorger. Es gibt Probleme da im Volk. Und es geht darum, es geht hier um Mischehen. Und auch um Fremden, die da zur Gemeinde eigentlich nicht gehören. Und es geht um drei Punkte eigentlich. Und dann auch die Starken missbrauchen die Schwachen in der Gemeinde. Liberales Gedanken kommt hinein. Und er sieht, dass das der schleichende Tod ist. Das ist Sauerteig in der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde eingreift in meinem Leben und im Leben von meinem Bruder und der Schwester, ich muss Bruder oder Schwester stärken und ermutigen. Du, die Jungs haben recht, es tut mir leid, du bist mein bester Freund, aber lass dir das doch bitte sagen. Lass dir doch bitte, du gehst drauf. Und viele sind zurückgekommen, sie haben das Wort am Anfang nicht verkraften. Und wie diese junge Frau, die nicht zurückgekommen sind, gibt es aber auch andere, die nach Jahren zurückkommen und sagen, hier, ich mag die Gemeinde, hier trifft es mir zwischen den Augen. Ich höre hier ein Wort, das mich korrigiert, reinigt und auferbaut. Und in diese Zeit, Vers 1 von 13, und in diese Zeit las man aus dem Buch des Mose, also hier werden die Ordnungen Gottes ganz klar dargestellt, vor dem Ohren des Volkes und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter, Moabiter niemals in der Gemeinde Gottes kommen dürften. Hier kommt die Welt in die Gemeinde. Weltliches, nicht so schlimm. Hauptsache, du heiratest ihn später. Steuerbetrug, weißt du, die meisten machen das. Sogar Hoeneß macht das. Ist nicht schlimm. Versteht? Wir haben unsere Maßstäbe und Prinzipien, aber im Alltag machen wir das sowieso alle. Sie dürfen nicht kommen, sie haben das nicht zugelassen, das ganze Gedankengut, weil sie den Israel nicht mit Brot und Wasser entgegenkam und gegen sie Bileam dingten, damit er sich verfluche, aber unser Gott wandte den Fluch im Segen. Sie sind hier konsequent. Diese Männer bekennen sich nicht, diese Völker bekennen sich nicht zu den Ordnungen Gottes. Und Gott sagt, wenn nicht, dann will ich die nicht in der Gemeinde haben. Und das hat sich eigentlich offenbart in der Tat. Die waren unbarmherzig. Gott ist ein barmherziger Gott. Und überall in der Gemeinde muss Barmherzigkeit herrschen. Und wo Barmherzigkeit nicht herrscht, muss nicht unbedingt der Mensch raus, aber die Unbarmherzigkeit muss hinaus. Und das sehen wir auch später weiter im Text. Und wir lesen nochmal in 13 Verse 23 bis 31, und hier geht es um Mischehen. Nehemia verbietet die Ehe mit ausländischen Frauen. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Es waren schöne Frauen. Die Männer Israels haben nur auf das Äußere geschaut. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschdodisch oder in der Sprache eines anderen Völkers, aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalte sie und fluchte ihnen, wow, das Seelsorge war, und schlug einige Männer. Wenn Stefan so loslegt, also normalerweise würde er das tun, wir halten ihn aber zurück, Geschwister. Und schlug ihnen und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott. Das steht in meiner Bibel. Was für eine Übersetzung hast du? Ihr sollt eure Tochter nicht die Verantwortung. Zorn kommt auf in mir, wenn ich sehe, dass der Teufel meine Tochter und meinen Sohn zerstört. Und dieser Zorn ist ein gerechter Zorn. Die Sonne darf nicht darüber untergehen. Ich muss es ablegen abends. Aber es berührt mich, genauso wie Tränen gehört Zorn dazu. Du versaust mir die Kinder nicht, hast du gehört? Und das ist er hier. Und das ist hart, was wir. Es ist ja auch Alter Testament, es läuft nicht mehr so in der Gemeinde, Gott sei Dank. Aber es muss energisch eingegriffen werden. Hier müssen die Leviten gelesen werden. Hat nicht Salomo den König, Mann, Wahnsinn! Der macht seinen König fertig. Salomo ist ein falsches Vorbild. Der mag noch so weise gewesen sein, aber in dem war er eine Sau. Und das wollen wir. Das Gute wollen wir von Salomo, aber das nicht. Ihr könnt das lesen. Zeit haben wir wirklich nicht. Guck mal, es ist wirklich zu spät. Ihr könnt bis zum Ende des Kapitels lesen. Und dann in Kapitel 5 sehen wir auch ein Missbrauch von Macht. Die Reichen in der Gemeinde unterdrücken die Schwachen. Nehemia beseitigt die Beschwerden der Armen, der Schwachen in der Gemeinde. Es ist komisch, wie oft. Ne? Und es muss nicht Reichtum sein. Es kann intellektuelle Macht sein. Es kann seelische Macht sein. Es kann materiell sein. Aber hier schleicht sich etwas in die Gemeinde hinein und oft sehen wir irgendwie die Sünde und die Probleme nur in der Sexualität. Nein, es ist nicht nur da, es ist überall. 5,1 Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihre Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen, unsere Söhne und Tochter müssen wir verpfängen, verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Was für ein Zustand in der Gemeinde. Bei Apostelgeschichte, der Geist wird ausgegossen, die teilen alles miteinander. Ja? Hier ist das Gesetz, ein fettes Geschäft. Mittendrin in der Gemeinde. Die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in diese Hungerszeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Acker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um den König Steuern zu zahlen. Vers 6. Als ich aber ihr Schreien um diese Worte hörte, wurde ich sehr wieder zornig. Wenn du Zorn ziehst, es kann Liebe sein. Bitte. Wenn Mama sich aufregt oder Papa sich aufregt, ist nicht, dass sie dich lieben, die regen sich auf, weil sie Zerstörung sehen. Versteh das nicht falsch. Das ist Liebe. In Härte ist Liebe. Und ich hielt Rat mit mir selbst. Er ging in sich hinein, betete, hat sich wieder versteckt und schalte die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, hey, die Armen in der Gemeinde für die Gemeindeleitung, die Schwachen, die sowieso nicht viel bringen, verstehst du? Die kann man wirklich schneller machen. Aber den Ingenieur, dessen Zehnten 600 Euro im Monat sind, ist anders. Da überlegst du das. Als ehemaliger Pastor bin ich offen und sage das. Er macht keinen Unterschied. Der Heilige Geist macht keinen Unterschied. Wir sind alle gleich von ihm. Und egal, wie viel er reinbringt, und egal, was er darstellt, egal, wie begabt und charismatisch er ist, egal, wie gebildet, der wird behandelt wie der Arme. Aber hier misshandelt, und das ist oft in der Gemeinde ein Problem, nicht nur, jetzt haben wir Angriffe von außen, die Ammoniter, Amalekiter, Tobias und Sanballat, aber wir haben auch den Eingriff von innen, den Angriff. Und er wehrt sich und spricht das Wort Gottes und spricht genauso klar zu den Reichen und Starken, wie es zu den Armen war. Und das mag ich. Ich mag da einen Pastor, der total sachlich ist. Der nicht seine Clique hat, seine Lieblingsklique, selben Interessen, selbe Ebene sozial. Nee, wie in der Urchristengemeinde, wir sind alle klar. Und er sagt in Vers 9, und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Kannst du das verkraften, wenn der Pastor kommt und sagt, es ist nicht gut, was du tust? Wieder zurück zu dieser, ich kann die Frau nicht vergessen, das war so eine liebe Frau, attraktive Frau, die man mittendrin im Leben, ist auch die einzige, nur diese fällt mir immer wieder ein, okay, die ist abgedackelt. Sie hat, ich kann nicht sagen, was sie für einen Beruf hatte, sonst denkt sich jemand, jetzt weiß ich, wer das gewesen ist, eine hohe Stellung. Und meinte, weil sie eine hohe Stellung, musste sich vom Pastor nicht sagen lassen. Und ist abgedackelt. Siehst du, wie eigentlich reich sein, arm sein kann? Das ist besser, dass wir arm sind. Nicht eingebildet. Nicht unsere eigene Stärke. Ich mache sowieso, was ich will. Lass mir doch von denen nichts sagen. Und das ist im Nachhinein gesagt worden. Lass mich doch von denen nichts sagen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er stellt sich zum Wort, wendet das bei sich selbst an und bei anderen, ohne irgendwie Ausnahmen. Wächter ist er auch. Er wacht über die Opposition, und das haben wir eigentlich schon angeschnitten. Das kannst du lesen in Kapitel 4, 5, 6 und da weiß ich nicht, ob ich das noch lese, weil wenig Zeit da ist, aber in Kapitel eigentlich ausführlich kannst du sehen, wie er wacht und gegen den Widersacher innerhalb und außerhalb der Gemeinde steht. Er wacht. Lass uns doch mal 7 die paar Verse lesen. Als wir nun die Mauer 7.1 gebaut hatten, ist alles fähig. Kann nichts mehr passieren. Verstehst du? Die Toren sitzen, die sind zugeriegelt. Und du kannst diese Mauern heutzutage sehen. Nehemias Mauern, da gibt es Ausgrabungen, die kannst du sehen. Nach so vielen, 2.500 Jahren stehen die da noch. Es war alles so sicher. Es war alles in Butter. Uns kann nichts mehr passieren. Wir sind gut versichert. Der Dienst ist zu Ende. Niemals. Immer wach sein. Nicht einschlafen. Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängten die Türen ein und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hananiah, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint, also nachts zu. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Aufpassen in der Dunkelheit. Obwohl die Mauer stehen und obwohl Wächter die Tore zu und wachen. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems. Die einen bei ihren Wachmannschaft, die anderen im Hause gegenüber. Überall wurde gewacht. Wir dürfen nicht leichtsinnig sein. Wir dürfen nicht meinen, jetzt, kennt ihr, wenn alles gut läuft? Wenn die Mauern stehen, wenn es mir gut geht, werde ich leichtsinnig. Der Stolze soll aufpassen, denn er fällt gleich auf die Schnauze. Das ist es hier. Ich setze nicht meine Hoffnung in diesen Dingen, sondern der Geist, der über mich wacht und ich selber wache. Ich bin da, um zu wachen, auch über meine Brüder und meine Schwestern. Also, wir machen jetzt gleich Schluss, weil die 5 Minuten wollten wir noch haben, mindestens zum Gebet. Das Ganze fängt, hatten wir gelesen, mit Tränen an, oder? Und das hatten wir bei Maria und Elisabeth in Not, in Leiden. Die arme Teenagerin mit dem dicken Bauch, wo die Nachbarn sagte, hey, fromm nach außen, aber guck mal. Und Josef sagt, ich bin's nicht gewesen. Und Elisabeth, Wahnsinn, war die Alte. Schwanger, ist ja Wahnsinn. Was haben die denn für Nächte zusammen? Die schämen sich gar nicht. Wir müssen uns im Dorf schämen, dass wir so viele Kinder hatten. Wir wissen, wie das ist. Ne? Und auch, ich war ja auch kein Teenager mehr, ne? als Gabi Lea bekam, war ich schon ein Großvater. Und die haben sich geschämt. Das ging los mit Maria und Elisabeth und Zacharias und Josef, auch genauso. Die haben alle gelitten. Aber am Ende, guckt mal, wie es endet. Kapitel 12. Es endet in Freude. 12 und Vers 31 lesen wir. Und ich ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer, die ist fertig, steigen und die Stelle und stellte 2 große Dankchöre auf. Die einigen gingen zu Rechten oben auf die Mauer zum Mistor und hinter ihnen hergingen und so weiter. Und dann die andere Gruppe ging in die andere Richtung. Und sie gingen auf die Mauer oben drauf und haben Gott gedankt und angebetet. Vers 40. So standen die beiden Dankchöre am Hause Gottes und ich und die Hälfte der Ratsherren mit ihr. Vers 43. Und es wurden an diesen Tage große Opfer dargebracht. Weißt du, unser Opfer, das, was wir da reinschmeißen, im Korb, beziehungsweise was wir überweisen, das ist ein Dankopfer, das ist ein Opfer der Freude. Es macht Spaß, Gott zu geben. Und er nimmt das nur an, wenn diese Haltung da ist. Ne? Und es wurden an diesen Tage große Opfer dargebracht und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht. In Tränen säen wir, ernten tut mir in Freude. Das lohnt sich, sage ich euch. Es hat schwer angefangen. Wir müssen viel loslassen, um diesem Jesus nachzufolgen, der uns auf den Weg verändert und reifen lässt. Und wir gehen durch schmerzhafte Phasen. Aber hey, Alter, das, was da kommt, das ist so wahnsinnig. Ihm anzuschauen und ihm anzubeten in alle Ewigkeit, oben auf der Mauer. Es fängt in Tränen an, endet aber in der Freude. Nehemia, der Heilige Geist wird dir Mut machen. Das lohnt sich. Am Ende wirst du dich freuen. Und du wirst dich nicht schämen, wenn du Christus begegnest, als einer, der nur, wir sagen auf Englisch, by the skin of his teeth. Zähne haben keine Haut. Gerade so hineingerutscht als Erlöster, mit leeren Händen. Du hast keine Blumen. Du hast keine Geschenke für deinen König. Du hast kein Opfer, was ihm würdig ist. Er, der alles für dich gegeben hat. Du hast ihm nichts zu bringen. Er wird sagen, komm hinein, ich hab dich lieb. Aber möchtest du ihn nicht beschenken? Wisst ihr, was das Geschenk ist? Römer 12. Das ist höchste Anbetung. Hier, oben auf der Mauer. ist das oben auf der Mauer des Altares. Ein Leben, das ihm geweiht ist. Und wir haben ein Tor rausgelassen, wir haben auch keine Zeit. Das ist der Wächtertor. Das ist Korinther. Das ist da, wo wir vor Gott stehen. Und er sagt hier, für das Gute will ich dich loben. Für das, was Unrecht ist, muss ich dich ermahnen. Und es gibt, und das ist das letzte Tor, wisst ihr, es gibt ein Gericht. Das große weiße Thron für die Toren, wo das getrennt wird zwischen Ziegen und Böcke und Lämmer. Gläubige und Nichtgläubige. Aber es gibt auch ein Gericht für die Gläubige. Ihr könnt das nachlesen zu Hause, 2. Korinther 5 und Vers 10. Weißt du, wenn ich das weiß, dass ich eines Tages vor ihm stehen würde, das ist das volle Evangelium, nicht nur Gnade, sondern es ist auch Gericht. Für die Welt ist Gericht, für die Nichterlösung, aber auch für das Volk. Wir haben Verantwortung. Du hast Verantwortung für all dem, was er dir anvertraut in Liebe. Und das ist letzten Endes die ganze Sache mit dem Reifen ist Liebe. Also aus Liebe gebe ich mich hin, weil er mich liebt. Aus Liebe bleibe ich dran und lasse nicht los. Aus Liebe bin ich bis zum Ende treu, wie er mir gewesen ist. Am Ende werden wir ihm begegnen, da kommen wir nicht drum herum. Willst du dich schämen? Ich will nicht. Und wenn ich das nicht will und diese Tatsache vor Augen habe, sage ich, Herr, lieber heute als morgen. Und jetzt ist die Zeit, dass du dich entscheidest, Erlöster zu bleiben. Oder ein Nachfolger. Jemand, der sich im Joch hineinbegibt und auf den Weg, und es ist ein schöner Weg, auf den Weg mit Jesus verändert wird. Umgewandelt in sein Ebenbild. Wir wollen uns einfach 5 Minuten nehmen zum Gebet. Egal wie, vielleicht will einer oder andere sich irgendwo hinsetzen, vielleicht möchte der andere laut beten oder so. Vielleicht will der eine oder der andere einfach stille werden und mit Gott reden und auf diese. Und darum geht es, wisst ihr? Es geht nicht darum, um Hände, es geht nicht um Zahlen, es geht um dich und dein Herz. Willst du dich schämen? Oder willst du mit erhobenen Hauptes ihm begegnen und ihm ein Dankeserweis? Willst du ihm eine Freude bringen? Derjenige, der dich so geliebt hat. Vielleicht fehlt da was, aber sag's ihm einfach, Herr, ich will es. Ich will dir nachfolgen. Ich möchte mit dir wandeln. Wie Enoch. Er wandelte mich Gott, bis er nicht mehr war. Das Ich war weg. Er wandelte mit Gott, bis er nicht mehr da war. Er hat sich in Gott aufgelöst. Vollkommene Harmonie. Also, bitte.